Parallelwelten, der Podcast von
Tanja
und Rick.
Denn deine Beine hören niemals auf. Wir machen Giro, wir machen Giro.
Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Zum allerersten Mal in der Geschichte von Parallelwelten nehmen Rick Zabel und Tanja Ehrath pünktlich den Podcast auf. Hallo Rick und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Parallelwelten.
Hallo und herzlich willkommen. Ja, ich nehme den Podcast ja ernst. Ich nehme das Projekt ja ernst, was wir hier machen. Deswegen bin ich heute wieder pünktlich wie ein Maurer am 12. November. Tanja, wie geht's dir?
Ja, Kölle Alaf.
Gestern 24-Stunden-Dienst gehabt am 11.11.
Ja, war klasse.
Ich hatte auch 24-Stunden-Dienst, aber am Glas.
Ja, das habe ich gesehen. Sah so aus. Also das Schöne war ja, dass ich dann über Freunde den Spaß des Karnevals mitgeteilt bekommen habe, entweder über die sozialen Medien oder über WhatsApp-Bilder, weil im Krankenhaus kommt ja dann immer nur wirklich die dunkelste Seite des Karnevals an. Und wenn man dann noch nicht integriert wäre in Köln, wäre man, glaube ich, hauptsächlich abgestoßen vom Karneval und vom 11.11. Also es gibt tatsächlich keine schönen Seiten des Karnevals im Krankenhaus.
Ja, ich habe auch wieder übertrieben. Ich war ehrlicherweise auch gar nicht so stark am Glas. Ich will dir gar kein falsches Bild vermitteln. Ich war gestern auch um 16:30 war ich zu Hause. Ich habe ja nach einem Sommer, den ich sehr genossen habe, nach dem Karriereende im Mai, jetzt auch mal, also ich hatte ja einen Sober Oktober gemacht, aber ehrlicherweise auch schon letzte Woche im September nichts mehr getrunken und halt auch die ersten 10 Tage im November nicht, also waren es eher so 6 Wochen kein Alkohol. Und so ein paar Kölsch haben mir gestern geschmeckt, aber ich bin nicht so reingekommen, dass ich so dachte, ich will jetzt irgendwie in den Status des Betrunkenen sein wirklich kommen und habe irgendwie dann, also wir waren in der Kölschbar, das ist meine Lieblingskneipe in Köln, dort waren wir, es war sehr, sehr schön. Und dann hatten wir aber noch Tickets für eine andere Veranstaltung später. Und wir waren eigentlich zu dritt, aber dann kam Leonies Cousine Laura noch vorbei, dann waren wir zu viert. Und dann habe ich einen schlauen Schachzug gemacht und habe sozusagen mein Ticket an Laura abgegeben. Und so konnten die drei Girls dann losziehen. Und ich habe mich abgeseilt mit um 16.30 Uhr oder so und bin nach Hause dann gefahren. Habe noch einen Zwischenstopp eingelegt bei McDonald's. Und lag dann wirklich wie so ein, also einem Montagnachmittag, noch leicht angetrunken und dann auch später leicht angefressen mit meiner McDonald's-Tüte auf dem Bauch und bin eingeschlafen um 18 Uhr oder so.
Das zeichnet ein sehr schönes Bild. Du mit so fetttriefenden Händen, bisschen die Plauze rausgestreckt auf dem Sofa, leicht angeschickert. Ja, so ist es in der Arbeitslosigkeit.
Es ist halt der Ex-Profi-Podcast jetzt hier, ne? Muss man auch einfach mal ehrlich sagen. Tatjana.
Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt, Ricardo. Habe ich mir jetzt mal ausgedacht.
Ja, aber trotzdem, nur weil wir selber nicht mehr aktiv sind, heißt es ja nicht, dass wir keine Experten mehr vom Fach sind. Du hast schon wieder einige sehr, sehr spannende Themen heute mitgebracht für die Podcast-Folge. Da freue ich mich sehr drauf. Aber ich habe Tatjana nicht umsonst gesagt. Ich bin gerade dabei, ich muss mal eine Lanze brechen.
Eine Lanze brechen für?
Für uns. Manchmal muss man sich auch selber verteidigen mal. Willst du mal den Kommentar vorlesen?
Ja, weiß ich gar nicht, ob ich dem Kommentar hier eine Bühne bieten will.
Wir wollen ihm gar keine Bühne bieten. Also ich gebe mal...
Also mir wurde auf jeden Fall, ich sag mal so, zusammengefasst wurde mir auf jeden Fall gesagt, dass ich aufgrund meines Dialekts, also dass ich echt zu dumm bin, Hochdeutsch zu reden, weil das ja wohl jedem möglich sein muss mit einem höheren Schulabschluss. Und ich habe tatsächlich einen höheren Schulabschluss, aber ich finde... Also deutschlandweit hat, glaube ich, der Großteil einen Dialekt, egal in welcher Form. Ob es ein Kölscher Dialekt ist, Ruhrpott, Schwäbisch, Bayerisch, Sächsisch, Berlinerisch, Hamburgerisch. Irgendwie hat jeder seinen Dialekt, hat ja auch einen gewissen Charme, meiner Meinung nach, und was eher verloren geht. Und ich würde sagen, mittlerweile mache ich auch einen ganz guten Job, halbwegs Hochdeutsch zu sprechen. und ab und zu schleicht sich dann ein Sch und ein Nett ein. Aber grundsätzlich finde ich, versteht man mich gut und es ist tatsächlich ein kompletter Teil meiner
Identität.
Biografie und Identität. Und wenn man an solchen Dingen rummäkelt, dann ist es ungefähr, als würde man sagen, ich mag den Klang deiner Stimme nicht. Ich habe das auch bei Podcasts, die ich früher angehört habe, wo ich dann einfach merke, ich kann dazu nicht einschlafen, weil mir die Stimme irgendwie zu schrill ist. Würde ich aber nie kommentieren, sondern dann höre ich halt einfach auf, den Podcast zu hören oder höre zum Einschlafen einen anderen Podcast. Also das sind so Kommentare, die ja auf, also vor allem, genau, mein Name ist auch noch falsch geschrieben.
Tatjana.
Aber Tatjana, genau. Aber das sind halt genau die Kommentare, die sind ja in keiner Weise irgendwie konstruktiv.
Also ich will Lanze brechen, mal zu viel gesagt. Ich will nüchtern gerne darauf antworten, weil ich mir das in letzter Zeit, hat mich auch der ein oder andere Kommentar erreicht, den ich natürlich zur Kenntnis nehme, aber auch keine Bühne bieten will. Ich will aber einfach nur sagen, oder ich will die Leute ermutigen, da nehme ich mich selber mit ein, die Leute, die den Podcast gut finden, dass die einfach gerne positive Sachen kommentieren sollen, sei das irgendwie bei Spotify oder bei Apple Podcasts, obwohl man sagen muss, eigentlich bei Spotify, da hören ja die meisten Leute unseren Podcast, ich habe die Zahlen ja ein bisschen im Blick, und da ist das Feedback immer sehr, sehr positiv, also eigentlich die ganzen Meckerliesen sind immer nur so ein bisschen auf Apple Podcasts unterwegs. Und hinterlassen da so blöde Kommentare, was ja auch völlig okay ist. Man muss unseren Podcast ja nicht gerne hören oder mögen oder was auch immer. Nö. Jede Kritik ist auch angebracht und sollte man sich auch zu Herzen irgendwo nehmen, wenn sie konstruktiv ist. Aber ich will einfach nur mal den Leuten, die den Podcast gerne hören, ermutigen, auch doch mal einen lieben Kommentar da zu lassen, weil das mache ich auch viel zu selten. Also ich denke mir ganz oft, also die Podcasts, die ich konsumiere, sind mir auch ganz, ganz wichtig. Aber wie oft lässt man da mal einen Kommentar, wo man sagt, geil, dass es euch gibt? Eigentlich macht man das halt viel zu selten. Und als Podcaster selber, muss man sagen, freue ich mich da dann doch drüber. Zumal man diese Kritik von Leuten, die unsachlich ist, eh nicht so ernst nehmen sollte. Weil ich kann euch nur sagen, unsere Podcast-Zahlen, also die Streaming-Zahlen, sind besser denn je, Tanja. Also wir sollten uns gar keine Gedanken machen. Und dass der Podcast vielleicht, also ich sag mal, man hat ja zum Beispiel den Vorwurf, muss man sich gefallen lassen, dass der Podcast vielleicht nachgelassen hat, wo ich dann eher sage, ja Leute, aber wir haben seit 5 Jahren auch noch nie eine Pause gemacht. Wir sind halt beide gerade, wir sind halt immer noch normale Menschen. Du bist Vollzeitärztin mit 24-Stunden-Diensten und bei mir ist halt auch eine krasse Veränderung. Und wenn ihr wüsstet, was bei mir alles im Hintergrund abgeht, wüsstet ihr auch, warum vielleicht meine Podcast-Folge durchrutscht. Aber dann würde ich mir auch so von wahren Fans eher eine Verständnis dafür wünschen und sagen, okay, kommt das vielleicht nicht mehr jede Woche, sondern alle 10 Tage nur, aber wir freuen uns trotzdem drauf. Und ich denke, das sind ja auch die meisten, deswegen da auch gerne mal, wir fangen so jammernd jetzt hier im Podcast an, aber das hat sich bei mir auch so ein bisschen aufgeschaut, ich wollte es mal wieder gesagt haben.
Ja.
Ja.
Ich unterschreibe das. Ich merke halt so, dass es natürlich irgendwie so negative Kommentare bleiben dann doch hängen.
Du lässt das näher an dich ran, ich mein, als ich, aber das solltest du nicht.
Genau, ich Kritik grundsätzlich ja. Und dann natürlich halt auch sowas Persönliches, wie zum Beispiel den Dialekt so. Also ich meine, guck mal, ich mache mir auch meine Späße mit deiner R-Aussprache, aber das ist ja eher so ein bisschen der Running Gag. Aber zu sagen so, ja, mein Dialekt ist so nervig und ja wirklich, ich bin zu dumm, Hochdeutsch zu sprechen. Ja,
das ist
Quatsch. Das ist halt irgendwie so.
Lass das sicher
so,
nicht heran.
Genau, also ehrlicherweise
kriege ich von uns beiden immer den größeren Hate ab, also hab dich mal nicht so. Ich bin immer der Influencer, wo ich mir denke, es ist anscheinend schlimm, wenn man einen guten Social-Media-Auftritt hat. Das ist ein Riesenproblem für viele.
Ja, das stimmt. Also ich habe ja mich mal zurückgelesen, nachdem wir uns letzte Woche gesehen hatten, vor 2 Wochen gesehen haben. Und da ja, sind ja online, könnt ihr euch ja alle durchlesen, die Kommentare. Und dann gerne in dem Zuge auch ein Nettes dalassen, wenn ihr Lust habt. Ansonsten gerne auch konstruktive Kritik. Zum Beispiel hat mir vor 2 Wochen jemand geschrieben, so, ich hatte ja gesagt, wenn wir jedes Mal, oder wenn man ein Trinkspiel machen würde aus dem Podcast, jedes Mal, wenn du eine Geschichte ohne Pointe erzählst oder zu spät dran bist, oder ich, weiß ich gar nicht mehr, was ich da gesagt habe. Und dann meinte er jedes Mal, wenn wir M sagen, jetzt habe ich es auch schon wieder zweimal gemacht, wenn man da trinken würde, dann würde man deutlich schneller betrunken werden. Und ich glaube, das stimmt absolut. Und da muss man sich manchmal auch disziplinieren, dass man das nicht die ganze Zeit einbaut. Ich habe das auch beim Kommentieren gemerkt von Radrennen, gerade im Englischen, dass man versucht mit Ams so die Suche nach der Vokabel im Englischen zu überbrücken. Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch krass. Jetzt habe ich es schon wieder gemacht. Sich zu versuchen zu disziplinieren, dass man eben halt nicht nur lapidar daher schwätzt, sondern ja doch ein Mikro in der Hand hat.
Ja, und ich, also mir geht es ja einfach auch nur darum, dass, da kann ich ja für dich auch mitreden, einfach mal ganz offen und ehrlich, ich glaube, niemand nervt es mehr als uns beiden, wenn zum Beispiel die Folge, wo die ein technisches Problem hatte, wenn die flöten geht. Also das ist ein absolutes Herzensprojekt von uns beiden und uns ist, glaube ich, selber bewusst, dass es gerade teilweise manchmal ein bisschen schwierig ist, zeitnah einmal Termine zu finden, was halt, wie gesagt, große private Gründe hat. Aber uns beiden nervt das, glaube ich, am allermeisten. Und also uns tut es vor allen Dingen auch für die Leute leid, die den Podcast hier sehr, sehr gerne hören. Versuchen immer noch regelmäßig aufzunehmen. Da passiert halt richtig viel hinten. Und deswegen, der Podcast, das ist ja auch so eine Reise, den gibt es seit 5 Jahren. Das war mein Interview-Podcast, da warst du irgendwann Dauergast. Jetzt ist es ein Laber-Podcast zwischen uns beiden. Und es gibt genau, da sind wir wieder bei der Radsport-Saison. Das ist genau wie eine Radsport-Saison, weißt du. Du hast mal eine Saison, die läuft und hast mal eine Saison, die läuft nicht. Und dieses Jahr war halt mal auch mal ein Hänger drin im Sommer. Aber trotzdem geben wir uns Mühe und es ist ein absolutes Herzensprojekt von uns, was uns ganz, ganz wichtig ist.
Ja, absolut.
Werbung. Wir freuen uns wieder mal, Join als Partner dieser Folge dabei zu haben. Join, das ist die Trainings-App von Tanja und mir. Und Tanja, ich sag dir ganz, ganz ehrlich, die hilft mir gerade in dieser dunklen Jahreszeit sehr. Also ich glaube, ich würde nicht so oft aus Rad kommen, wenn ich die App nicht hätte und mein Trainingsplan mich nicht daran erinnern würde, mal was zu machen. Oder halt auch gerade jetzt, wo ich es mit meinem Swift White verbinden kann, mal ein paar Workouts zu machen, also Intervalle zu fahren und so. Danach habe ich wenigstens das Gefühl, ich habe ein bisschen was gemacht, ich bin happy. Also jetzt zu meiner Ex-Profi-Zeit muss ich sagen, ich bin froh, Join die Trainings-App zu haben, die hilft mir wenigstens so ein bisschen Stabilität in mein Leben reinzubekommen.
Das glaube ich dir gut und gerne. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass man, wenn man einen Trainingsplan abhakt, häufig ein besseres Gefühl hat, als wenn man einfach nur so drauf los trainiert. Ich habe ja gerade das Problem, dass ich eben nicht trainieren kann. Und da brauche ich Join an meiner Seite ganz dringend, weil ich habe ja das letzte Mal schon erzählt, dass ich unser geplantes Event, über das wir bestimmt nochmal sprechen, als mein großes Ziel für nächstes Jahr eingetragen habe. Und da sehe ich jetzt, wie der Countdown läuft und wie meine Zeit zu trainieren immer kürzer wird. Aber es macht natürlich trotzdem Unterschied, in einer kurzen Zeit sehr effektiv und gezielt zu trainieren. Und darauf freue ich mich, dass sobald ich dann wieder durchstarten kann, wenn das Bein wieder heile ist und ich gesund, dass ich dann einfach mit Plan die verbleibende Zeit bis zum Event maximal ausnutzen kann und so fit wie möglich mit dir an der Startlinie stehen kann.
Wenn ihr Join auch mal ausprobieren wollt, geht gerne in unsere Shownotes. Da gibt es den Link, klickt auf den und dann könnt ihr Join 30 Tage lang kostenlos austesten. Tanja und ich empfehlen es beide sehr. Werbung Ende.
Und ich wollte noch, also es gibt ja auch trotzdem viele Nachrichten. Ich würde sagen, vor allem bei Instagram schreiben Leute halt sehr konstruktive Kritik oder Anregungen oder äußern sich zu Folgen. Und da hatte ich letzte Woche auch eine Nachricht bekommen von Thomas. Und Thomas hat sich so ein bisschen, ich sag mal, echauffiert hat er nicht, es war eine nette Nachricht, dass wir nicht über die Indoor-Cycling-WM gesprochen haben, obwohl wir ja eigentlich über einen Großteil der Radsport-WMs gesprochen haben. Aber da muss ich halt sagen, da habe ich halt wirklich gar keine Expertise. Ich komme ja sogar aus einer Gegend, wo Kunstradsport relativ groß ist. Aber wie man gerade merkt, ich weiß noch nicht mal genau, wie es heißt, tatsächlich könnte ich da halt wirklich gar... Genau, aber da könnte ich tatsächlich gar nichts Gutes dazu sagen. und wir sprechen ja auch nicht über BMX oder wir sprechen nicht über Downhill. Das ist halt wirklich außerhalb von unserer Expertise. Bei Cross sind wir beide ja schon so ein bisschen manchmal überfragt. Wir kennen uns halt wirklich eigentlich nur bei Bahnrad und Straßenrad vor allem aus.
Ja, vor allen Dingen Straßenrad, Bahnrad. Genau, noch okay, aber wir sind zumindest, auch keine Experten, würde ich sagen.
Genau, aber wir sind zumindest beide schon gefahren, sind Rennen gefahren. Genau. Das sieht halt dann bei anderen wirklich Zweigsportarten innerhalb des Radsports, von denen es ja zahlreiche gibt, anders aus. Und ja, ich würde gern drüber sprechen, wenn ich Ahnung davon hätte, aber ich habe leider gar keine Ahnung. Deshalb, sorry Thomas an der Stelle, dass das auf jeden Fall alles respektable Athleten sind. Und ich meine, von Insta kenne ich da Videos, wo ich mir einfach so denke, ich kriege gerade mal so einen Trackstand hin, was die da machen, Wahnsinn. Und das dann meist auch noch neben einem Vollzeitjob. Deshalb absoluter Respekt an die Sportler. Aber ich habe da tatsächlich gar keine Expertise.
Ja, aber es ist trotzdem gut, das mal zu sagen, dass nicht Leute denken, wir reden da nicht drüber, weil es uns nicht wichtig ist oder egal ist, sondern wir reden einfach nicht drüber, weil wir es ja nicht die Experten sind und vielleicht auch nicht so doll verfolgen. Das kann man ja auch einfach offen und ehrlich sagen. Das heißt aber nicht, dass die Sportart weniger wert ist als Bahnradsport oder Straßenradsport, sondern das heißt einfach nur, dass wir da halt, also ich rede jetzt auch nicht über Cricket, weil da habe ich auch keine Ahnung von, so als Beispiel. Ich habe aber auch viele Nachrichten bekommen. Also erstmal danke an Thomas für die Nachricht, die habe ich auch bekommen. Ich habe vor allen Dingen, hast du Nachrichten zu Ruvi bekommen? Ich habe richtig viele Nachrichten zu Ruvi bekommen. Also es gibt anscheinend da draußen richtige Ruvi-Fans. Und
Ruvi-Jünger.
Und die haben mich geroastet auf jeden Fall.
Nee, vielleicht liegt es schon daran, dass Ruvi-Jünger mir schon gar nicht folgen als ehemaliger Swift Academy-Gewinner. Vielleicht bin ich zu sehr in der Swift-Welt, um überhaupt von Ruvi-Fans wahrgenommen zu werden. Also dazu habe ich auf jeden Fall keine Nachrichten bekommen. Aber es hätte mich auch gewundert, wenn es nicht doch Ruvi-Fans gibt, absolute Ruvi-Fans. Ich wurde natürlich nur gleich, weil mein Handy natürlich auch beim Podcast aufnehmen zuhört, mir wurden nur gleich Ruvi-Werbung in die Insta-Timeline gespült.
Also aus Fairnessgründen will ich natürlich auch die Nachrichten und die Argumente grob wiedergeben, weil das interessiert ja wahrscheinlich auch viele, gerade jetzt, wo die Indoor-Cycling-Saison wieder losgeht. Ich fange mal mit MyWoosh an, da wurde mir einfach oft geschrieben, dass das im Gegensatz zu Swift halt umsonst ist, also gerade wenn man nicht so viel Geld übrig hat für ein Swift-Abo, das haben mir vor allem Studenten geschrieben, ist halt MyWoosh einfach eine sehr, sehr gute Alternative und da muss ich natürlich einfach sagen, völlig verständlich und verstehe ich total. Und bei Ruvi wurde mir einfach auch gesagt, und da haben die Leute ja auch recht mit, also ich rede über meine Ruvi-Erfahrung von 2020, 2021, da haben viele
ja, die sind schon viel besser
genau,
geworden.
Die haben auch gesagt, ey, das Ding hat sich auch mittlerweile sehr, sehr weiterentwickelt und es gibt halt auch einfach Menschen, die fahren eben nicht gerne in virtuellen Welten, sondern in den echten Welten, also die mit einer echten Landschaft, was ja auch völlig okay ist, man darf ja eine andere Meinung haben. Das habe ich auch einfach dann bei den meisten Leuten geantwortet, wo ich gesagt habe, ey Leute, ihr könnt alle Indoor fahren oder egal welches Betriebssystem ihr benutzt, um Indoor-Cycling zu machen, dürft ihr. Ich habe ja nur gesagt, dass ich Swift am besten finde. Und das ist aber natürlich auch aus einer langen Historie. Also die waren 2 Jahre lang hier Sponsor im Podcast. Da bin ich halt immer drauf gefahren, wie du sagst. Da hat man sich irgendwie auch hochgelevelt, wie in so einem Videospiel. Und das sage ich auch, ohne dass Swift mir jetzt gerade irgendeinen Euro dafür zahlt oder so. Ich bin halt Swift-Fan. Und kann das so sagen. Und ich habe auch, wer mir auf Instagram folgt, hat es gesehen, ich habe auch mein Swift White bekommen endlich.
Deins oder das von deinem Papa?
Das von meinem Vater, um ehrlich zu sein. Mein Papa hat es bekommen und dann habe ich ihm noch so ein bisschen abgeschwätzt. Ich gedacht habe, ja, aber du fährst ja eh nicht so oft Rolle und so und ich wollte das unbedingt haben. Und er war so lieb, es mir abzugeben. Sowohl, weil ich gerne dieses Video machen wollte, wie ich es aufbaue. Weil das muss man echt sagen, also ich habe auch viele Nachrichten dazu bekommen, wie gesagt, das ist jetzt keine Werbung, das ist einfach eine offene Meinung, offener Stiftung Warentest von letzter Folge geht weiter. Erstmal geil, also es ist ja bekannt, dass ich nicht wirklich gut darin bin, sowas aufzubauen oder kein guter Mechaniker bin, aber du kannst bei diesem Swift White Ding hast du ja diesen Imbus einfach im Unterrohr drin und das funktioniert alles mit einem Tool. Du kannst das ganze Rad mit einem Tool aufbauen und mit YouTube-Videos natürlich. Also ich habe mir YouTube-Videos als Tutorial angeschaut nebenbei. Dann ist das Ding wirklich super easy und innerhalb von einer Stunde aufgebaut, würde ich sagen. Mit dem Wahoo Kicker und dann das Ding. Dann ist mir eingefallen, was halt sau praktisch bei dem Bike ist, ist einfach zum Beispiel Leonie, die fährt ja nicht so gerne Rennrad, aber die fährt warum auch immer gerne Rolle. Und du kannst natürlich mit einem Rad, wenn du nicht gerade gleichzeitig fahren willst, kannst du dir ein Rad bestellen und dadurch, dass du ja die Sitzposition, also eigentlich ist es ja, du hast eine Rahmengröße und dann schiebst du den Lenker nach vorne, nach hinten und machst den Sattel hoch und runter. Aber das heißt, wenn du eine ähnliche Statur hast, okay, ist jetzt bei Leonie mir nicht ganz der Fall, aber trotzdem kannst du halt ein Rad haben und es können mehrere Personen nutzen, was ich auch sehr gut finde. Dann finde ich, dass der Preis, ehrlicherweise, also ich habe mir den Preis dann mal angeschaut und weißt du, wie viel es kostet?
Nö.
Was würdest du schätzen, wie viel kostet das?
Wenn du sagst, guter Preis, ich glaube, so ein Kickerbike, ach, müsste ich jetzt auch lügen. Nee, wüsste ich auch nicht, was das kostet. Aber dann würde ich sagen, wenn eine gute Rolle irgendwie so zwischen 800 und 1200 kostet, dann wahrscheinlich. Eigentlich hat man ja mehr als eine Rolle. Das heißt, eigentlich müsste es teurer sein. Aber wenn du sagst, guter Preis, müsste es eigentlich günstiger sein. Dann sage ich, es ist 599.
Nee, das ist sehr günstig. Das wäre viel zu günstig. Eine gute Rolle kostet 1,2 und dann kostet das ganze Rad 600 Euro oder was?
Ja, weiß ich nicht. Super guter Preis, sind bei mir 50% Reduktion.
Nee, also, also aktuell, wenn ich richtig liege, kostet das 1300 Euro. Und das finde ich, also einfach offen und ehrlich gesagt, mir war nicht bewusst, wie viel es kostet und ich hätte deutlich höher geschätzt, wenn ich es nicht gewusst hätte. Also da, ich fand so 1300, ich meine, da muss man nicht drum herum reden, alles was irgendwie mit Rennradfahren zu tun hat, ist per se eigentlich erstmal sehr, sehr teuer. Das ist natürlich die Downside in dem Sinne, das verstehe ich auch, dass Leute sagen, du musst halt immer ein Zwift-Abo haben, um das Rad auch wirklich zu nutzen. Ja, verstehe ich. Das sind dann auch 20 Euro im Monat, die immer noch dazukommen, klar. Muss man haben, keine Frage. Aber trotzdem, ey, Fahrgefühl ist gut, das Ding ist leise. Ich bin da jetzt ein paar Mal schon drauf gefahren und ich muss sagen, ich finde es echt richtig nice.
Ja, und es stimmt halt, was du sagst, man spart sich halt den Rahmen. Also wenn man jetzt sagt, ich will eigentlich nur Rolle fahren, und es gibt es ja trotzdem auch zahlreich, dann muss man sich eben nicht eine Rolle und ein Rennrad kaufen, weil dann kommt man ja mit 1,3 eigentlich nie hin.
Nee.
Sondern dann kann man halt sagen, okay, ich habe kein Fahrrad oder ich habe vielleicht ein Outdoor-Fahrrad, aber will das nicht auf der Rolle einspannen und da den ganzen Winter drauf schwitzen. Und jetzt habe ich halt eine eher preisgünstige Lösung dafür, dass ich dann eine feste Station habe. Aber man muss halt sagen, man braucht halt auch den Platz. Weil das ist ja oft so ein bisschen der Knackpunkt,
ja.
Dass man, dass viele irgendwie ihre Rolle abbauen und aufbauen, um sie zu nutzen. Und gerade mit dem Bike, das steht halt dann doch fest im Raum oder man braucht einen extra Raum dafür. Aber tatsächlich habe ich auch früher, mein Papa hatte immer so einen Ergo-Trainer, haben wir halt dazu gesagt. Und das haben wir halt auch als ganze Familie genutzt. Also ich hatte halt meine feste Einstellung, wusste, okay, ich muss irgendwie 2 Stufen runter da und den Lenker so und so viel Zentimeter zurückziehen. Und dann konnte man immer direkt nacheinander anpassen und jeder konnte das Rad halt nutzen. Also dafür ist es halt auch super, gerade wenn man mehrere Fahrer in einem oder Fahrerinnen in einem Haushalt hat.
Voll, voll. Also mein Papa hatte immer so ein SRM-Ding früher, ein SRM-Ergometer.
Ja, genau.
Und ich bin auch mal diesen Wahoo Kicker in Hamburg gefahren, dieses Kickerbike, das fand ich auch richtig gut, muss ich sagen. Also da, ich glaube, seitdem ich auf diesen Wahoo Kickerbike gefahren bin, kam mir auch die Idee, eigentlich ist es geil, so einen Rad zu haben, weil ich bin jetzt nicht der Typ, der jeden Millimeter merkt, eigentlich bei der Position, sondern ich setze mich da auch Pi mal Daumen drauf. Ich fahre jetzt ja auch keine 4-5 Stunden mehr, ne? Ich fahre eine Stunde oder zwei da drauf und dann reicht mir das auch. Aber das muss ich schon sagen. Das Ding habe ich mir in erster Linie gekauft, weil ich keinen Bock mehr hatte, immer, also das ist natürlich auch wieder sehr privat jetzt, aber so Leo hat halt gesagt, ich habe keinen Bock, dass sein Rennrad die ganze Zeit bei uns hier im Wohnzimmer rumsteht. Wir leben ja in einer Wohnung, die an sich jetzt nicht klein ist, aber wir haben jetzt nicht super viele Räume. Und das heißt, es endet, wenn ich Rolle fahre, läuft es halt aufs Wohnzimmer hinaus. Und dann sah mein Alltag mal, gerade mit Kindern, natürlich auch noch als Profi, wenn man da mal öfter im Winter hier war und nicht mehr so viel auf Mallorca oder in Girona, hat man halt eh die Rolle oft genutzt. Und dann war das aber, wenn jetzt nicht gerade eine Woche Schnee lag, dass man wusste, ich kann jetzt eine Woche stehen lassen, war das immer so, heute fahre ich draußen, übermorgen Rolle, dann wieder einen Tag draußen, wieder einen Tag Rolle. Und dann war es halt immer ein ständiges Auf- und Abgebaue. Und das ging mir halt übelst auf die Nerven. Und jetzt habe ich halt dieses eine Rad, was ich eigentlich in den Wintermonaten stehen lassen kann, beziehungsweise ganz schnell wegräumen kann. So, also das ist jetzt für mich einfach viel, viel praktischer, dieses Rad so zu haben. Und meine Frau, die sehr viel auf Interior Design legt, selbst die hat gesagt, ah, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, das könntest du auch ab und an mal stehen lassen.
Ja, dann kommen wir direkt von deiner aktuell 1 bis 2 Stunden Radfahrt zur nächsten Nachricht, die wir erhalten haben von Zuhörern, beziehungsweise von einem Zuhörer, von Dave, der uns eingeladen hat, weil wir in letzter Zeit immer über Triathlon sprechen. Da wollte ich nämlich mal sagen, mal gucken, ob du nächstes Jahr noch hinkommst mit deinen 1-2 Stunden Radfahren oder ob es vielleicht doch mal ein paar längere Einheiten werden auf der Rolle. Der hat uns zum Heidelberg-Man eingeladen. Und für mich ist natürlich der Heidelberg-Triathlon als Heilbronnerin ein ganz großes Event. Und ich bin da tatsächlich nie gestartet, weiß auch gar nicht warum. Ich glaube, weil es als es so groß wurde, war ich die meiste Zeit dann doch im Ruhrgebiet und habe es irgendwie nie geschafft. Und natürlich kommt auch die Laufstrecke auf dem Philosophenweg mir nicht ganz so entgegen. Aber ich habe es mir auf jeden Fall mal in den Kalender eingetragen. Kann natürlich noch nicht sicher zusagen. Aber vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die Einladung. Ich muss jetzt erstmal, ich hatte heute das erste Mal Stoßwellentherapie an meinem Bein, wo ich ja so Probleme habe. Und das ist ja eigentlich davon gekommen, dass ich wahrscheinlich wieder mit dem Laufen angefangen habe. Das heißt, ich weiß nicht, ob aus mir noch ein großer Triathlet wird oder ob ich es mit einer Schwimmradstaffel irgendwie versuchen muss.
Ja, das war auf jeden Fall eine ganz, ganz nette und liebe Nachricht. Danke an der Stelle. Vor allen Dingen ist mir im Gedächtnis geblieben, dass das Schwimmen sehr, sehr gut da sein soll, weil man einfach mit dem Strom des Neckars schwimmen kann. Das kommt mir, wird mir auf jeden Fall entgegenkommen.
Genau, ist oft so, gerade auch hier in Bonn beim Triathlon, da ist es dann, sind es 3,8 Kilometer oder fast 4 Kilometer, aber man schwimmt die gleichen Zeiten wie für 2 Kilometer, einfach weil man rein abwärts schwimmt.
Ja, geil.
Und dementsprechend die ganze Strömung mitnehmen kann, kommt natürlich den eher schlechteren Schwimmern sehr entgegen.
Ich habe auch mal gehört, bei dem Köln-Triathlon, dass es auch echt ein Ding ist, weil du ja auch mit der Strömung des Rheins schwimmst, ähnlich wie in Bonn, dass viele Leute da auch den Ausgang verpassen, dass es gar nicht so einfach ist, dann, sag ich mal, wenn die Schwimmstrecke beendet ist, die Wechselzone zu erreichen, dass es immer wieder Leute gibt, die halt einfach weiter schwimmen aus Versehen, also oder die es halt nicht rechtzeitig rausschaffen.
Normalerweise gibt es aber genug Helfer, die einem, also es gibt so verschiedene Stationen, dass man so ein bisschen Sicherheitsausstiege hat, falls man den ersten verpasst oder den zweiten.
Ah, okay.
Also so kenne ich es zumindest aus Bonn.
Ist aber ist auch gut so. Auf einmal ja, ein bisschen Düsseldorf.
Definitiv wichtig.
Einmal Düsseldorf. Ey.
Und dann können wir eigentlich mit der nächsten Frage, doch eigentlich eine Frage, aber auch eine nette Nachricht von Esther, können wir eigentlich in unser Podcast so richtig einsteigen, weil bisher haben wir ja nur wieder schwadroniert. Und zwar wollte Esther wissen.
Haben
und da,
wir haben es nicht leicht. Niemand hat es so schwer wie wir zwei.
Absolut. Esther wollte wissen, und da bist du eigentlich der beste Ansprechpartner, dass es aktuell ja zahlreiche Rennen gibt in Singapur und in Japan und deshalb wohl ja ein Großteil der Radsportler sich schon in der Offseason befindet. Und da war Esthers Frage so ein bisschen, was hat es damit auf sich? Warum machen das die Boys, ja vor allem Boys oder nur Boys? Und warum machen die keinen Urlaub? Weil bezahlen die so gut, dass es sich lohnt?
Ja, es sind ja jetzt, um ehrlich zu sein, die Rennen, das sind ja keine Profifahrer, ne? Also, du meinst, ja gut, Japan, Singapur, du meinst die Tour de France-Kriterien, sag das doch. Ich dachte, du redest von der Asien-Tour. Die geht ja auch, ich meine so, also da muss man unterscheiden. Also
ich dachte, das wird jetzt hier so ein richtiger Roast, so, ja, für Jasper Philipsen, Mark Cavendish.
Nein, keine Profis. Also, genau, also Japan und Singapur, das sind ja die Tour de France Nachtour-Kriterien. Also das kennt man ja in Deutschland auch. Ist leider nach Corona ein bisschen weggebrochen. Früh, also als ich erinnere mich an Jahre irgendwie 2017, als die Deutschland-Tour, als die Tour de France in Deutschland gestartet ist in Düsseldorf damals und dann so die Jahre danach 2018, 2019, da gab es so richtig so gefühlt wie zu Hochzeiten damals bei meinem Papa Team Telekom. Ich kann mich an ein Jahr erinnern, ich glaube, da bin ich 7 Nachtour-Kriterien die Woche nach der Tour gefahren, also da hatte ich eigentlich gefühlt noch eine Woche länger Rundfahrt. Und das ist dann leider durch Corona ein bisschen weggebrochen, aber so die Klassiker, ich sag jetzt mal Tour de Neuss zum Beispiel, das ist ja wirklich so, das findet jedes Jahr statt, auch in den Jahren nach Corona hat das immer stattgefunden. Das sind diese ganz klassischen Tour de France Kriterien und man kann eigentlich sagen, im großen Rahmen ist es ähnlich in Singapur und in Japan, das ist ja das Saitama-Kriterium und halt, wie gesagt, bist du sicher, dass es Singapur ist? Es ist nämlich Shanghai, meine ich, es ist China und nicht Singapur.
Nee, ich meine, es ist Singapur, weil zumindest hatte ich mit Anthony McCrossen geschrieben, der ja da kommentiert hat und der hat gesagt, dass er jetzt von Japan nach Singapur fliegt.
Okay, kann sein, dass sie es geändert haben, aber früher war es immer Shanghai. Ich weiß es ganz genau, weil ich musste einmal Shanghai absagen, weil ich mir mein Schlüsselbein ein oder zwei Tage vorher gebrochen habe. Hier im auf herbstlicher Fahrbahn mit Blättern und Regen. Anyway. Die Tour de France macht das einfach nur, um den Markt in Asien zu erweitern und zufriedenzustellen, sage ich mal. Also wenn du jetzt natürlich in Asien Radsport-Fan bist, gibt es nicht, oder es gibt eigentlich bis auf den Japan Cup am Ende der Saison, gibt es eigentlich keine Rennen so richtig in Asien und die Tour of Guangxi. Aber ich meine, Asien ist ja ein Riesenkontinent. Dementsprechend werden diese zwei Nachtour-Kriterien da immer stattgefunden. Und das hat ja auch nichts wirklich mit einem richtigen Radrennen zu tun. Das sind Einladungsrennen, also die Tour de France lädt da eigentlich auch nur die Stars der Tour de France ein, also das grüne Trikot, das Bergtrikot, das gelbe Trikot und die großen Stars des Sports, die man halt so kennt. Und das ist dann auch ein ungeschriebenes Geheimnis, dass das ein bisschen Showrennen sind, also dass vorher schon gesagt wird, wer da am besten gewinnen soll. Also da sind wir ein bisschen beim Thema auch mit Mark Cavendish jetzt, der das letzte Rennen
genau
seiner Karriere gewonnen hat. Natürlich gönnt ihm das ja auch jeder und ist hochverdient. Aber ich habe mir mal so die Bilder angeguckt, also Kev ist, glaube ich, auch nicht mehr allzu viel Rad gefahren nach der Tour de France. Der sieht ähnlich aus wie ich gerade. Und nur mit dem Unterschied, dass er halt noch Radrennen gewinnt. Und das sind aber einfach trotzdem natürlich coole Rennen, die Spaß machen. Ich durfte einmal, hat mich Marcel Kittel mitgenommen damals, Marco Haller, Nils Pullet und mich. Also Marcel Kittel war als Star da eingeladen und hat uns drei so mitgenommen, als seine drei Helfer. Und man, als Rennfahrer nimmt man das einfach super gerne mit, weil das so ein bisschen bezahlter Urlaub ist, kann man sagen. Und man hat halt eine geile Erfahrung und darf halt meistens noch seine Freundin oder seine Frau mitnehmen und hat dann noch so einen kleinen Asienurlaub in der Offseason.
Und es ist halt ein bisschen eine lockerere Stimmung, weil es halt, sag ich mal, die Ergebnisse tendenziell schon klar sind und es eben deutlich entspannter ist als während der Saison, wenn es wirklich auf Ergebnisse fahren ankommt. Und die Verträge sind gemacht oder eben auch nicht, wenn man keinen bekommen hat. Aber jetzt sind ja alle deutlich entspannter beim Rennen.
Genau, also das dazu. Meine Verwirrung am Anfang war deswegen geschuldet, weil es natürlich auch die kleineren UCI-Rennen gibt. Das meine ich, das sind ja keine Profis in Anführungsstrichen, also Kontinentalfahrer, die Asientour. Die Rennen gibt es ja auch noch jetzt so im November und ich glaube, es gibt nur ein, ich glaube, es ist nur der Dezember, wo keine Straßenrennen oder so sind, aber im November und Januar sind ja immer noch Rennen und auch davon viele halt in Asien. Deswegen, das ist dann eher so die Asia-Tour, aber deswegen war bei mir kurz kleine Verwirrung am Anfang. Aber apropos, Verträge sind gemacht. Mein ehemaliges Team Israel Premier Tech hat heute seinen Roster für 2025 bekannt gegeben. Und es hat mich sehr, sehr gefreut, Michael Schwarzmann da drauf zu sehen. Ich glaube, der hat wirklich im Last Minute noch mal um ein Jahr verlängert, was mich natürlich für Schwarzi und Aki, meine beiden deutschen jetzt Ex-Team-Kollegen bei Israel Premier Tech, freut, dass Aki seinen Anfahrer Schwarzi behält und die beiden ein gutes Jahr zusammen haben. Oder hoffentlich.
Genau, ich wollte gerade sagen, noch mehr als nur Anfahrer.
Genau.
Auch wahrscheinlich einer seiner besten Freunde.
So sieht's aus. Und ja, das hat mich einfach auf persönlicher Ebene sehr, sehr gefreut und wollte ich einmal kurz erwähnen. Jetzt sind wir aber so richtig drin im Radsport-Podcast. Mark Cavendish hat es, wie gesagt, sein letztes Rennen gewonnen und auch angekündigt, dass er das Rad endlich in Anführungsstrichen an den Nagel hängt. Das war ja eigentlich schon so absehbar, aber so ganz was man bei Kev ja da noch nie. Und jetzt ist es so spruchreif. Witzig war, ich habe da noch gelesen, dass auch mein ehemaliger Teamkollege Alex Dowsett wohl auf Anraten von Cavendish wird er jetzt Aero-Spezialist beim Team Astana Kasachstan. Also auch, auch interessant, dass er da eine Position ist und dass ja, dass so alle Leute, mit denen ich viel Rad gefahren bin oder Profi war, dass die jetzt alle so langsam die Spots auch in den aktuellen Profiteams so übernehmen und langsam reinkommen. Das ist auch interessant zu sehen. Und die UCI, weil wir schon bei den Teams noch sind, die UCI hat ja eine sehr, sehr interessante Regel gelauncht oder die ist zumindest gerade Thema und wird heiß diskutiert. Du weißt, welche ich meine.
Du meinst die Jersey-Regel?
Genau.
Ja, es ist mal wieder so ein bisschen UCI. Die UCI mischt sich ja vor allem gerne in Dinge ein, die dann gar nicht so kriegsentscheidend sind, würde ich jetzt mal sagen. Es wird jetzt immer strenger, was die Jerseys angeht. Es gab ja immer mal Exchange-Jerseys während der Grand Tours für alle Teams, die ein ähnliches Trikot hatten, wie das Leader-Jersey oder das Gesamtklassement-Jersey. Also Jumbo-Visma hat das gelbe Trikot jedes Mal für die Tour de France gewechselt. Bei der Huelta ist es dann halt die Teams wie Arkea mit einem roten Trikot. Das soll jetzt ausgeweitet werden und eben auch für weiße Trikots gelten, weil es eben meistens ja die Young Rider Classification gibt, die mit einem weißen Trikot abgezeichnet wird oder geehrt wird. Und das limitiert natürlich rund um die Grand Tours die Farben immer mehr. Aktuell ist es ja so, dass ein ganz großer Teil des Pelotons eigentlich ein blaues Jersey hat. Jetzt gibt es natürlich aber auch beim Giro, du hast es schon getragen, das blaue Bergtrikot. Also es wird, glaube ich, immer schwieriger. Es gibt natürlich dann auch die Möglichkeit, dieses Exchange-Jersey zu machen. Das ist jetzt limitiert, dass man das maximal dreimal im Jahr machen kann wohl. Aber das würde ja auch ausreichen für die Grand Tours. Und man muss es 60 Tage vorm Rennen einreichen, damit es sozusagen gesichtet wird. Und es macht natürlich auch das Leben für IF vielleicht schwerer, weil die ja eigentlich in Pink unterwegs sind und das ja schon mal mit dem Giro kollidiert. Und da werden halt einige Teams, glaube ich, die jetzt nicht regelmäßig komplett umlabeln wollen für jede Grand Tour. Ist ja auch sehr viel Aufwand damit verbunden. Meistens die Busse umlabeln, die Autos umlabeln, die komplette Teamkleidung austauschen. Das ist ja trotzdem immer ein Riesenprojekt. Und gerade wenn man dann jetzt ein weißes Jersey hat, ich glaube, UAE hat, sie sagen zwar, es ist auf ihrem eigenen Mist gewachsen, nicht auf dem der UCI-Regel, aber die haben jetzt auch noch kurzfristig relativ viel Schwarz eingebaut im Jersey, im neuen Entwurf.
Ja, ich finde es auch irgendwie, also ich verstehe natürlich irgendwie die Grand Tours, dass sie ein Alleinstellungsmerkmal für die Führungstrikots haben wollen, also das leuchtet mir total ein, aber also wie du gesagt hast, ich meine, gehen wir mal durch. Tour de France, okay, das Bergtrikot steht jetzt sehr für sich, da kommt kein Trikot nach, aber du darfst also kein gelbes Trikot haben, kein weißes und kein grünes. Wo Elterführungstrikot ist rot, blaue Bergtrikot im Giro ist blau, du darfst aber auch kein Pink haben, weil das ist das Führungstrikot. Also das sind ja, wenn du so eine Farbpalette mal nimmst, wo die Teams auswählen können, sind ja jetzt schon relativ
sind ein paar Farben
weg. Und vor allem natürlich auch wirklich so gute Farben, sag ich mal, ne, mit denen du gerne arbeitest. Also ich hatte irgendwo da hatte ich zwar gar nicht ans blaue Trikot des Giros gedacht, aber ein Teammanager hatte ich gelesen, der schon gesagt hatte, ey, dieses Jahr gab es glaube ich 9 Teams, die mit blauem Trikot oder sehr mit, sag ich mal, mit dem größten Teils blau. Das wird ja dann noch mehr, dass halt alle Teams ungefähr gleich aussehen, weil ja, du hast dann einfach nicht so die Auswahl. Und dann finde ich das halt wieder super schade an sich, weil das verstehe ich seit Jahren nicht. Also wir bringen ja, ein gutes Beispiel ist jetzt, wir bringen ja mit Wisen jetzt übermorgen, am Donnerstag kommt mein Trikot raus, was ich mit Wisen zusammen entworfen habe. Mein erstes Radtrikot. Und du kannst ja so geile Designs machen und dich ausleben. Und das ist ja auch das Trikot, was wir gemacht haben, ist natürlich auf ein Fußballtrikot angelehnt, weil ich es einfach geil finde, dass Fußballtrikots im Mainstream angekommen sind. Fußballtrikots werden einfach, es kann auch nur ein Trend sein, natürlich, aber es ist Mode, es ist ein Statement. Es wird getragen einfach von der breiten Masse und wird als cool empfunden. Und Radsport hat doch so ein Potenzial, auch mit Rückennummern zu arbeiten, mit dem Namen auf den Trikots, ikonische Trikots zu machen, dass da auch irgendwie so ein Merchandise-Faktor entsteht. Und anstatt irgendwie da fortschrittlich zu denken, legt man dem Ganzen schon wieder Steine in den Weg, um alle Trikots, das heißt jetzt nicht, dass die Trikots hässlicher werden, aber es wird einfach schwerer gemacht, coole Trikots zu entwerfen.
Andererseits kann man natürlich auch sagen, dass es ein Anreiz sein kann, die Trikots, sag ich mal, bunter zu gestalten und nicht nur an einer Farbe festzuhalten, weil anscheinend funktioniert es ja wie bei UAE, weiß mit vielen schwarzen Anteilen zu nutzen. Und wenn man dann sagt, okay, zum Beispiel jetzt dein Jersey, das bald rauskommt, sind ja auch mehr als eine Farbe. Und wenn man sagt, okay, sowas funktioniert, dann könnte es natürlich auch dafür sorgen, dass die Jerseys grundsätzlich interessanter werden.
Ja, 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 das stimmt. Ja gut, aber das Hauptding ist natürlich einfach, dass, also es ist auch einmal nicht so einfach, wenn man ehrlich ist, weil jetzt, wenn ich ein Trikot mit Wisen mache, dann steht halt Wisen halt drauf, aber der Rest halt nicht, ne? Und bei einem Teamsponsor müsst du halt, also ne, ist nun mal Red Bull, Bora, Hans Grohe. Da hast du mal drei fette Namen, die du erstmal in das Trikot unterbringen musst. Oder alle Sponsoren müssen irgendwie happy damit sein und sich repräsentiert fühlen. Und das sind ja noch nicht mal alle Sponsoren. Da kommen auch noch Co-Sponsoren oder kleinere Sponsoren aufs Trikot. Also du hast ja dann auch einfach irgendwie diesen, du musst ja den Mittelweg finden zwischen, wir machen ein schönes Trikot und alle Sponsoren sind auch noch happy. Also es ist auch echt schon eine Mammutaufgabe für so einen Designer vom Team, da irgendwie ein Trikot zu machen, dass alle happy sind. Und irgendwo leidet es dann halt auch darunter, ne? Dass du viele Interessen oder viele unterschiedliche Interessen irgendwie glücklich machen musst. Naja, aber ich freue mich schon wieder auf die Trikots nächstes Jahr und die wieder zu bewerten. Also ich sag mal, das ist immer spannend, wenn zum neuen Jahr, wenn die ganzen neuen Trikots vorgestellt werden.
Definitiv. Und wir haben es ja hier eigentlich schon gesagt, und es war ja auch, also ich meine, das war, glaube ich, das bekannteste Geheimnis, das es gab, dass Demi Vollering jetzt offiziell zu FDJ geht. Wurde, glaube ich, als wir den letzten Podcast aufgenommen haben, 2 Stunden später wurde das gelauncht vom Team und von ihr. Es hat mich ein bisschen an den Clip mit Wout van Aert und dem Forever Ever Vertrag erinnert. Also sehr, sehr groß, große Worte, große Gesten. Sie sitzt auf einer Bühne, spielt Klavier im langen Kleid und bekommt dann das Trikot überreicht. Es war auf jeden Fall großes Kino. Also das große Kino, die großen Gesten sind im Radsport definitiv angekommen. Sowas wird zelebriert. It all starts with a dream. Aber sie sagt irgendwie so. Also es wird auf jeden Fall interessant. Ich glaube, es wird nächstes Jahr durch die wilde Durchmischung der Teams, neuen Talenten und natürlich einer größeren Verbreitung von Talent innerhalb der Teams, also man hat jetzt einfach nicht mehr nur, obwohl man das ja auch jetzt dieses Jahr, na gut, man hatte schon sehr viel SD-Works-Dominanz, muss man sagen. Aber ich glaube, es ist jetzt ein bisschen gerechter aufgeteilt, in Anführungsstrichen, was die Sache natürlich interessanter macht und ja auch alles so ein bisschen mixen und auffrischen kann und aufpeppen kann. Und mit Demi Vollering kommt eben auch Specialized zu FDJ. Und da weiß ich tatsächlich noch gar nicht, ob, also dass sie bei SD-Works auch bleiben, ist klar, weil der Vertrag noch bis 2028 läuft. Aber die Frage, ob sie bei AG Insurance bleiben, das weiß ich tatsächlich nicht.
Oh, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Auf jeden Fall ist es dann schon sehr, sehr spannend, wie ich von außen finde, dass eine Marke wie Specialized dann auch so krass auf die Stars des Sports geht. Also es war ja bei Peter Sagan ja damals auch so,
genau,
dass die Radmarke mitgewechselt hat. Und also da ist dann natürlich schon, das ist an sich, finde ich das schon echt krass, weil da ist ja so ein logistischer Aufwand dahinter, wenn du ein neues Team ausstattest. Von daher, ja, ich meine, gut, ist jetzt kein Geheimnis, dass Demi Vollering, wenn es gut läuft, die nächsten paar Jahre die Tour de France dominieren wird. Oder zumindest ist sie die heiße Anwärterin darauf und die Top-Favoritin. Da setzt man jetzt nicht auf einen Dark Horse, sondern schon auf die Top-Favoritin. Aber ja, ist auf jeden Fall, zeigt noch mehr, was Demi Vollering an sich rein sportlich gesehen für einen Stellenwert in dem Sport hat.
Ja, absolut. Also wenn man mit Teamwechsel auch einen Sponsorenwechsel auslöst, dann zeigt man deutlich, was man für einen Stellenwert hat, aber natürlich auch mit einem Nike-Sponsorship, würde ich sagen, zeigt man auch schon, was man für einen krassen Stellenwert,
ja,
100%. Hat.
Also ich meine, ich finde es ja einfach geil, dass so große Marken im Frauenradsport jetzt so repräsentativ sind und dass so einen Stellenwert erlangt. Und haben wir auch noch gar nicht drüber geredet. Es ist ja auch sehr spannend, dass Anne van der Breggen ihr Comeback nächstes Jahr gibt. Und da bin ich auch mal gespannt, so ein bisschen. Also kann man ja auch hinter den Kulissen ja mal ein bisschen reden. Die war ja die sportliche Leiterin von Demi Vollering. Und also was ich so von außen stehen gehört habe, haben die sich jetzt auch nicht immer so toll miteinander verstanden. Da gab es auch mal Reibereien, waren sicherlich sehr erfolgreich zusammen, aber eine Anna van der Breggen war, glaube ich, auch mit dem Verhalten von der Demi Vollering jetzt auch nicht immer so super glücklich oder hätte es ihrer Zeit vielleicht ein bisschen anders gemacht. Sie ist ja aber auch eh mal so sehr Understatement gewesen. Und also mir wurde einfach gesagt, weil Anna van der Breggen ist ja auch privat mit dem Teamchef ganz gut verbandelt, sage ich mal, dass mit dem Weggang von Demi Vollering natürlich auch einiges an Geld frei geworden ist. Und dann halt gesagt wurde, sag mal, Anne, willst du nicht eigentlich wieder anfangen mit Radprofi sein? Wir haben ja eigentlich gerade einen gut dotierten Vertrag rumliegen. Vielleicht hast du ja Bock. Und sie dann gesagt hat, naja gut, für die Summe mache ich dann nochmal ein Comeback.
Ja, und man muss ja auch trotzdem sehen, dass auch nicht nur Anna van der Breggen, eine Pauline Ferrand-Prévot kommt zurück. Ich glaube halt schon, dass es für Fahrerinnen, die ihre Karriere beendet haben, bevor die Tour eine richtige Tour wurde, ja, und nicht nur ein Eintagesrennen, dass das schon noch sowas ist, was man nicht mal nur als Sieger irgendwie als Sieg nachweisen möchte oder als Erfolg, sondern man möchte es einfach gefahren sein. Also es ist ja so ein bisschen auch wie mit Roubaix. Ich glaube schon, dass für viele Fahrerinnen es schon am Ende traurig war, Roubaix zu verpassen und nie gefahren zu sein durch Covid und die verschobenen Jahre dann. Das ist halt schon einfach so ein anderes Rennen und eine andere Liga von Rennen, die man dann gerne fahren will. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Grund, warum eine Pauline und eine Anna van der Breggen nochmal zurückkommen und sagen, jetzt will ich auch noch die Tour fahren, nachdem ich halt wirklich eigentlich alle großen Rennen gefahren bin und auch einfach so viele Erfolge eingefahren habe. Was ich halt interessant finde, glaube ich, dass fürs nächste Jahr, dass ja eigentlich Anna van der Breggen so ein bisschen die Ziehschwester oder die Mama von Demi Vollering war, gerade in den frühen Jahren, dass sie ja eigentlich auch Rennenfahren so ein bisschen beigebracht hat. Natürlich immer groß gesagt, weil sie ja auch trotzdem schon eine erfahrene Fahrerin war, aber gerade auf der großen Bühne ihr einfach gesagt hat, wie man attackiert, was man tut, wie man es macht. Deshalb weiß sie natürlich aber auch viel über die Art, wie Demi Rennen fährt und kann das natürlich jetzt auch wieder für sich nutzen. Deshalb, es wird auf jeden Fall spannend, nicht nur, wie sich die Teams jetzt verteilt haben, beziehungsweise wie sich die Topfahrer verteilt haben und wie das die Dynamik verändert innerhalb des Sports, aber eben auch, was ehemalige tatsächlich sportliche Leiter, die jetzt wieder aktiv Rennen fahren, eben über die Fahrer wissen und über die Dynamiken innerhalb des Teams und das eben für sich nutzen können.
Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf die Saison nächstes Jahr, wie du sagst, mit Pauline Ferrand-Prévot, Minna Anne van der Breggen mit Demi Vollering. Also da treffen viele. Und Lotte Kopecky natürlich auch, die hast du auch nicht vergessen.
Genau, und eine Lotte Kopecky, die sagt, ja, nee, GC will, also ich habe mich jetzt bisher nie groß vorbereitet und bin trotzdem gut gefahren. Ja. Jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn ich mich spezifisch vorbereite.
Ja, das stimmt auch. Also es wird spannend werden. Frauenradsport, beste Radsport. Ich freue ich mich echt drauf, auf die nächste Saison. Und ja, Off-Season war lang genug. Mir fällt auf, wenn man nicht mehr Aktivradprofi ist, jetzt könnten die ja eigentlich wieder anfangen mit Rennen fahren, so langsam, weißt du? So, ich bin ja, auf den Zug.
Also Cross ist ganz nett, aber ich möchte auch wieder ein Straßenrennen sehen.
Ja.
Also der Januar darf bald kommen und die Tour dann ander. Tatsächlich, wenn wir aber über die nächste Saison sprechen und Frauenradsport und groß und hin und her, müssen wir eigentlich auch über die Tour de France-Strecke sprechen.
Oh ja.
Weil, also ich bin so ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, zumindest von der Frauentour. Für die Männer würde ich sagen, ist es genau das Gegenteil der Vorjahre. Du hast ja gesagt, selbst wenn ich für die Tour nominiert worden wäre, hätte ich es nicht machen wollen, weil es einfach so hart war. Jetzt sind es, glaube ich, so 6 richtige Gebirgsetappen. Ansonsten viel hügelig und aber auch viele Flachetappen. 2 Einzelzeitfahren. Also so ein bisschen eine andere Tour, würde ich sagen, als man es sonst kennt.
Ja, ich würde sagen, eher wieder eine klassischere Tour de France, wie man sie, also klassisch aus meinem rein persönlichen Sicht, das ist eher eine Tour de France, mit der ich so groß geworden bin. Also das ist so eine Tour, finde ich, die war so Standard, als mein Papa Profi war oder vielleicht auch noch so ein bisschen zu Sky-Zeiten. Also auch so eine Tour, wo André Greipel, Mark Cavendish, Kittel so die Tour de France-Etappensiege alle andauernd geholt haben. Weißt du, wo du ja wirklich so 6, 7, 8, 9, 10 klassische Sprint-Etappen hattest. Ne? Und alleine, dass dieses Jahr wieder so das Sprinter ums gelbe Trikot kämpfen können, kommt ja auch eher seltener vor, da dieser ganze Start in Nordfrankreich. Also es ist ja eher ein klassischer Start im Sinne von sehr stressig, Stürze vermeiden, wenig Zeitabstände, aber trotzdem total stressig einfach so. Ne? Und ist vielleicht wieder so eine kleine Gegenbewegung zu den super harten Starts der letzten 2 Jahre. Und vielleicht macht die Tour das auch so ein bisschen, weil wahrscheinlich wird auch nächstes Jahr es wieder dieses Duell geben, Pogacar-Vingegaard, und da sind alle gespannt drauf. Aber wenn du jetzt 12 harte Etappen machst und die teilen sich so gefühlt die Etappen untereinander auf, so wie es jetzt die letzten 2 Jahre war, das ist ja wahrscheinlich auch nicht das Ziel der Veranstalter, sondern wenn du ein paar französische Etappensiege haben willst oder ein paar Sprintsiege, ein paar Außenleiter-Etappensiege mal auch von der Ausreißergruppe und so, dann musst du die Strecke ja eher etwas einfacher gestalten.
Ja, und vor allem macht es das natürlich auch ein bisschen interessanter, wenn wir jetzt auf das Duell blicken, Vingegaard-Pogacar, weil natürlich Pogacar bei den hügeligen und flachen Etappen ja gerne vorne mit reinhält. Ein Vingegaard jetzt nicht unbedingt und vielleicht auch eher ein Fahrer ist, auf den man aufpassen muss. Was natürlich dann auch immer noch eine riesige Aufgabe fürs Team ist, das gleichzeitig noch versucht, Etappen zu gewinnen. Und das bringt natürlich auch nochmal ein bisschen eine andere Dynamik rein, wenn man da halt wirklich an vielen Tagen die Chance hat, Zeit zu verlieren, im Vergleich zu wenigen Tagen, wo sowas passieren kann.
Ja, da hast du vollkommen recht. Aber Frauentour, warst du enttäuscht? Wieso, weshalb, warum?
Naja, weil wenn man so die letzten Jahre anschaut, dann hatten wir halt irgendwie einen Start in Paris, auf der Champs-Élysées, wir hatten eine finale Ankunft auf dem Tourmalet, wir hatten eine finale Ankunft auf Alpe d'Huez und das sind halt immer solche Etappen, die irgendwie so eine gewisse Strahlkraft haben. Jetzt bei den Männern hat man ja auch eine Mont Ventoux-Etappe drin und das fehlt so ein bisschen. Ich habe so das Gefühl, die Tour de France bei den Frauen, die dümpelt so ein bisschen von Westen nach Osten und da ist so ein bisschen was dabei. Und es werden bestimmt auch interessant. Also ich bin mir sicher, es wird nicht so langweilig, wie es jetzt auf den ersten Eindruck kurz aussieht, weil die letzten 2 Jahre, muss man ja tatsächlich sagen, es gab immer richtig gute Rennen und es war immer richtig spannend. Und ich glaube tatsächlich, dass tendenziell die Etappen wieder so werden wie bei der ersten Ausgabe, wo es eher Ausreißersiege gab und auch so ein bisschen überraschende Ausreißersiege, weil diese nicht so klassisch vorhersehbaren Etappen vielleicht auch mehr Chancen geben, eben für Außenseiter. Haben wir natürlich auch dieses Jahr gesehen. Aber da war ja trotzdem klar, es wird sich hier und da entscheiden. Und meistens war es eben so dieser letzte finale Tag, der alles entschieden hat. Und das ist jetzt so ein bisschen anders dieses nächstes Jahr. Deshalb, das kann es spannend machen, auf jeden Fall. Aber es hat nicht so diese klassische Strahlkraft wie die anderen Etappen oder die anderen Ausgaben mit eben, oh komm, wir fahren zum Tourmalet und es gibt dann diese Nebelankunft am Tourmalet oder wir fahren zur Alpe d'Huez und gucken uns da an, wer die Etappe und wahrscheinlich damit auch das Gesamtklassement für sich entscheidet. Am Ende war es ja dann anders. Aber das ist das Einzige, was mir so ein bisschen fehlt, so dieses i-Tüpfelchen, dass man noch sowas drin hat, wo man sagt so, ah ja, da, das ist so ikonisch und da ist Radsportgeschichte geschrieben worden.
Ja, also ja, da gebe ich dir recht, aber wie du auch gerade selber schon gesagt hattest, am Ende machen die Rennfahrerinnen und die Rennfahrer das Rennen. Also es ist die Tour und die letzten Jahre wurden wir da nie enttäuscht, von daher freue ich mich auch da nächstes Jahr drauf, obwohl wir ja natürlich jetzt gerade erstmal gefühlt ganz, ganz weit weg davon sind. Ich bin ehrlicherweise froh, auch jetzt langsam die Podcast-Folge so Richtung Ende gleiten zu lassen. Ich habe echt einen, also natürlich im Vergleich zu dir habe ich gar keinen stressigen Tag gehabt, das ist mir völlig bewusst, aber für meine Verhältnisse schon. Gerade nach dem 11.11., wenn man so ein bisschen Alkohol getrunken hat, ey, da den Tag danach. Weißt du, was wirklich das Ungünstigste ist, wenn man so, also ich kann da gar keinen Kater und so, aber wenn man einfach, ich habe einfach wenig Alkohol getrunken, bis gar keinen, und dann merkt man halt auch schon 3-4 Bierchen. Und dann hatte ich eigentlich einen relativ entspannten Tag, dachte ich, bis einfach so alles reingeprasselt ist. Also so richtige Erwachsenen-Dinge, so Autoinspektion, Steuerberater ruft an und bespricht mit dir so Nachzahlungen und Vorzahlungen für die nächsten Jahre. Wichtige Telefonate, die geführt werden mussten, die aus dem Nichts kamen. Und das Allerbeste war, dass um 9 Uhr morgens hat es geklingelt, wo ich noch dachte, es wird ein entspannter Tag. Und es wurden 2 Betten geliefert. Wir haben nämlich 2 neue Kinderbetten, damit die zusammen in einem Bett jetzt mal schlafen können. Und alter Schwede, ich hasse nicht so sehr wie Dinge aufbauen. Und ich irgendwie, es geht auch immer alles schief, Alter. Dann hängen die Schrauben wieder auf halb. Also ich war kurz davor, das zweite Bett hat gut funktioniert, das erste Bett wollte ich zwischendurch verbrennen oder aus dem Fenster schmeißen, da war ich schon wieder richtig sauer. Von daher bin ich jetzt froh, Tanja, so in den Feierabend zu gleiten.
Ja, ich habe auch nichts dagegen. Ich muss heute früh ins Bett den Schlaf von gestern nachholen. Aber ich kann definitiv sagen, ich habe gestern ein paar Leute getroffen, denen ging es heute deutlich schlechter als dir. Und wir hatten auch ja ein paar Mal die Polizei da. Die haben auch wilde Geschichten erzählt von den Straßen da draußen. Deshalb freue ich mich, dass jetzt erstmal wieder ein bisschen Ruhe einkehrt, bis es dann wieder wild wird in Köln.
Wann feiern wir denn mal Karneval? Wollen wir nächstes Jahr Karneval mal zusammen feiern einen Tag?
Sehr geil. Wenn ich in Germany bin, dann können wir das machen.
Ja, lass uns auf jeden Fall mal das anpeilen. Ich freue mich auf den morgigen Tag.
Wieso, was ist denn morgen los?
Ich krieg morgen mal ein neues Rad.
Wie, du kriegst ein neues Rad?
Ich krieg ein neues Rad.
Was denn für ein Rad?
Ich darf noch nicht sagen, welche Marke und wieso, weshalb, warum.
Natürlich kannst du, die Folge wird doch eh erst frühestens. Achso, du
Januar.
Bekommst das Rad schon, aber...
Ich darf es noch nicht zeigen, aber ich bekomme es schon mal.
Mhm. Kannst du uns einen Tipp geben?
Nee. Ich lasse euch im Dunkeln. Was?
Ist ein Zeitverrat.
Es ist kein Zeitverrat.
Ja, ich dachte, du hast die ganze Zeit nur vom Triathlon gesprochen.
Warum Zeitverrat, hä?
Deshalb,
aber wegen Triathlon?
Deshalb dachte,
es ist kein Zeitverrat.
Dachte ich jetzt, na gut.
Nee.
Es bleibt spannend.
Aber ey Leute, so viel kann ich schon mal anteasern, ne? Jetzt gerade ist alles etwas ruhiger auf meinen Kanälen, aber zum neuen Jahr hin, Alter, werdet ihr zugebombt. Da geht's ja komplett ab.
Ja, ich hätte letzte Woche eigentlich beinahe schon was gespoilert, habe dann aber nochmal Rücksprache gehalten mit dir und habe es dann nicht in meine Story gepackt, sonst wäre der auf jeden Fall schon richtig angeteasert worden. Ich bin ja auch immer mal wieder dabei, wenn da was passiert.
Oh, ich freue mich so, wenn wir darüber reden können. Ich freue mich so, wenn wir darüber reden können und ich alles mal erzählen darf.
Ja, wenn wir noch reden.
Ja, natürlich. Kriegen wir schon alles irgendwie hin.
Wir zwei Mäuschen.
Das Leben ist kurz, aber wir kriegen es schon irgendwie hin.
So, also, dann gehe ich ins Bett und versuche meine 88. Erkältung in den letzten 6 Wochen, glaube ich. Ich glaube, seit ich 35 geworden bin, bin ich einfach, ich sieche nur noch so dahin. Ich habe Reflux, ich kann nicht wegen meinem Bein nicht mehr Rad fahren, ich bin nur noch erkältet. Also es ist ein Elend, es ist ein wirkliches Elend. Aber nächste Woche habe ich Urlaub und da mache ich dann meine ganzen erwachsenen Sachen, die du heute gemacht hast.
Ach Tanja, ich finde, du bist eine richtige Frau geworden.
Ich lasse das jetzt mal unkommentiert, weil ich glaube, die Aussage tut dir auf keinen Fall gut, wenn wir jetzt darüber sprechen, wie das gemeint war.
Ironisch natürlich. Jetzt kriege ich schon wieder Hate. Also Leute, seid lieb. Lasst mal liebe Kommentare da. Wir sind auch nur Menschen, wir machen auch mal Fehler. Seid lieb zu uns und gebt mal positives Feedback bitte. Tschüssi.
Und ganz am Ende sagt Tatjana noch, nachdem ich nicht Grüß Gott gesagt habe, sage ich zumindest Ade am Ende, gell? Ade.